Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Mein Name ist Jakob Steinscher und ich bin der Host der heutigen Folge. Startup-Investments sind Mainstream, das kann man 2022 definitiv behaupten. Deswegen gibt es auch immer mehr Menschen, die in Startups investieren wollen. Und mit Founders of Europe ist kürzlich ein neues Investorinnen-Konsortium in Österreich gestartet, das ebenfalls in diesen Sektor dringt. Und dazu begrüße ich jetzt zwei Vertreterinnen von Founders of Europe im Podcast, und zwar Larissa Krawitz, besser bekannt als Investorella, und Peter Steinberger, Mitgründer des Wiener Scale-Ups PSPDF-Kit. Hallo im Podcast.
Servus Jakob, grüß euch.
Hi Jakob.
Ja, lass uns mal ganz kurz darüber sprechen, was Founders of Europe eigentlich ist. Wofür steht dieses neue Investment-Vehikel und was ist das Spezielle daran? Ich fange einfach mal Ladies First bei dir an, Larissa.
Also mit Founders of Europe haben sich sieben Personen, sechs Gesellschafterinnen zusammengeschlossen, um vor allem in Early-Stage-Startups zu investieren. Da haben wir klar unseren Fokus. Und es geht nicht nur rein um das Investment, sondern alle Founder und Founderinnen haben in ihrer respektiven Industrie ein sehr umfangreiches Netzwerk. Und es geht uns auch vor allem darum, unsere Expertise und unser Netzwerk einzubringen.
Okay, alles klar. In welche Sektoren wollt ihr reingehen? Wo wollt ihr euch engagieren? Peter, habt ihr euch irgendwelche ganz bestimmten Branchen ausgesucht? Du selber kommst aus dem Cloud-SaaS-Business. Ist das, wohin ihr auch wollt?
Genau, also mein Business war ganz stark B2B. Wir haben jetzt keine spezifische Kategorie für, wir wollen jetzt nur in Medical oder nur in B2C-Startups, sondern uns geht es eher darum, dass wir, wenn wir eine Opportunity finden, wo wir glauben, dass wir einen Mehrwert schaffen können, dann dort da einsteigen. Anders jetzt vielleicht wie andere Organisationen, ja. Also wir sind da recht flexibel. Und wie Larissa gesagt hat, der Markt ist halt relativ crowded, was Investments angeht. Und durch Founders of Europe wollten wir uns ein bisschen abgrenzen und wirklich auch Mehrwert schaffen. Ganz persönlich finde ich das extra toll, weil ich habe jetzt sehr viel Firmenerfahrung. Ja. Ich habe vor 11 Jahren PSPDF-Kit gebootstrapped. Ich habe sehr wenig Investmenterfahrung, weil bis auf das letzte große Investment hat es das nie gegeben. Ich habe nie einen Doc gebaut. Also kann von der Seite weniger beitragen, kann aber sehr viel beitragen, was jetzt Product Insights angeht oder wie baut man jetzt vielleicht ein Remote-Team auf oder wie approach ich B2B-Sales. Und über die Struktur kann ich dann leichter in Firmen investieren, zusammen mit den anderen, ohne jetzt quasi von null starten zu müssen. Also das ist quasi persönliches Benefit und auch für die Firmen, die wir unterstützen, ein Benefit, dass sie an Leute kommen, die vielleicht nicht so schnell kommen würden.
Okay, das heißt, ihr bringt jetzt nicht nur Kohle ein, sondern engagiert euch mit eurem Know-how, mit eurem Netzwerk wahrscheinlich auch für die Firmen, in die ihr einsteigt. Wie viele Investments sind da so in nächster Zeit geplant? Habt ihr euch da ein Ziel gesetzt oder schaut ihr mal, wie es sich entwickelt, und dann sind es vielleicht mal 5 oder vielleicht 20 im Laufe des Jahres, je nachdem. Gibt es da irgendwelche Pläne?
Ja, also es gab zwar Pläne, aber wir sehen uns momentan wirklich sehr, sehr, sehr viele Startups an, und von dem, was wir uns quasi ansehen, werden es höchstwahrscheinlich relativ viele oder mehr, als wir vielleicht initial erwartet hätten, denn wir haben mehrere interessante Startups am Tisch. Und vielleicht noch, um ein bisschen zu ergänzen, was uns von anderen VCs unterscheidet. Wir sind schon relativ early stage, und unsere Intention ist auch, dass sich Startups trauen, zu uns zu kommen, die vielleicht nicht die großen VCs ansprechen wollen, weil wir selbst auch alle Founders sind oder waren oder immer noch sind. Manche von uns sind auch Multiple Founders, also Serial Entrepreneurs. Das heißt, es ist anders, wenn Startups zu uns kommen, als wenn sie zu einem großen VC gehen, wo sie vor lauter Analysten und Analystinnen sitzen. Ich glaube, es ist einmal eine ganz andere Gesprächsbasis auch für die Founder und Founderinnen. Deswegen kommen viele zu uns. Und wir sehen uns dann auch am Anfang Startups an, die auch für große VCs nicht einmal so weit sind. Das heißt, wir sind so zwischen VCs und Business Angels, so ein bisschen hybrid in einem Stage, das für viele Startups sonst schwierig ist. Und ich erlebe das immer, gerade in meiner Industrie habe ich viel mit Startups, viel mit Startup-Investments zu tun. Und es gibt gerade bei neuen Startups, vor allem auch bei Startups von Frauen oder bei Startups von anderen Gruppen, die sich vielleicht gar nicht so trauen, an VCs heranzutreten. Und da wollen wir sagen, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt mit uns reden, ihr könnt mit uns offen reden. Wir waren alle Founder. We know your pain. Und das ist das, was auch so Spaß macht daran und was wir unbedingt machen wollen.
Ich glaube, das ist ja bei euch auch ein wesentliches Kernthema. Du hast das gerade gesagt, ihr seid alle selber Gründer, die jetzt quasi so im Paket, sage ich jetzt mal, rüber auf die Investorinnenseite wechseln. Larissa, was hat dich dazu gebracht, eben die Seite zu wechseln oder wahrscheinlich auf beiden Seiten zu spielen? Was ist da der große Antrieb bei dir?
Also es ist nicht unbedingt ein großer Antrieb, das ist mit der Zeit einfach so gekommen und passiert. Durch mein Business werde ich von enorm vielen Startups angesprochen. Das ist bei allen anderen eigentlich auch der Fall, einfach durch ihre tägliche Tätigkeit. Also Startups treten an mich immer heran mit Finanzierungsfragen, teilweise auch mit anderen Fragen, so HR-Fragen oder Fragen zum Thema Markt oder diesen alltäglichen Entrepreneurship-Problemen, die man hat. Und bei den anderen, von denen ich erfahren habe, ist das auch so. Und viele von uns haben Startups am Tisch, aber die Tickets, wenn man das als Einzelperson alleine macht, sind ja relativ groß. Das heißt, man kann nicht so gut diversifizieren, aber jetzt bündeln wir unser Cash. Das heißt, wir können alle viel mehr diversifizieren, in viel mehr Startups investieren, als wir als Einzelpersonen könnten.
Mhm. Da muss man vielleicht noch ganz kurz ergänzen, für die, die es nicht kennen, ich kenne das natürlich sehr gut, ich höre mir auch deinen Podcast sehr gerne an. Als Investoreller bist du sehr bekannt, aber kannst du in ganz kurzen zwei, drei Sätzen sagen, was du machst, für die, die es nicht kennen?
Ich mache Finanzbildung für Frauen mit einem speziellen Fokus auf Frauen, wobei man natürlich auch sagen muss, die Finanzmathematik ist am Ende des Tages für alle gleich. Es kommen auch Männer in meine Kurse und 25% meiner Podcast-Hörer sind wie du auch männlich. Und bei Frauen, da habe ich diesen Fokus, weil es da eine größere Versorgungslücke gibt, was Altersarmut betrifft. Und ich mache Podcasts, Online-Kurse, Workshops, Vorträge und habe vorher 15 Jahre lang in der Finanzindustrie am Kapitalmarkt gearbeitet und kenne fast alle Aspekte der Industrie. Und also allein durch meine Arbeit habe ich eben viel Kontakt mit Startups und kann eben in dieser Partnerschaft auch mein Finanzwissen einbringen.
Okay, also ein sehr cooler Podcast, kann ich an dieser Stelle schwer empfehlen, für die, die es noch nicht kennen, Investorella auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, zu finden. Peter, jetzt will ich zu dir kommen. Du hast es vorher schon gesagt, 11 Jahre hast du dein Startup Scale-Up gemacht. Es war immer gebootstrapped und dann quasi ganz am Ende, oder nicht ganz am Ende, aber so als bisherigen Höhepunkt gab es nachher dieses riesige Investment und du hast dich jetzt quasi aus der operativen Rolle zurückgezogen und bist ja jetzt auch unter die Investoren gegangen. Was war da deine Intention oder der Antrieb, das zu tun, diesen Schritt, der ja dann am Ende doch ein Seitenwechsel ist?
Okay, ich glaube, die Frage müssen wir in zwei Teile trennen. Persönlich hat mich Investieren schon länger gereizt. Das Problem war eher, dass wenn man jetzt 60, 80 Stunden an seiner Firma arbeitet, dann bleibt irgendwie kaum Kapazität übrig, dass man sich jetzt nur Decks anschaut und mit Fahnen redet und wirklich sich Zeit nimmt, Firmen zu evaluieren und jetzt einfach so blind Geld irgendwo hinschmeißen. Das wollte ich danach nicht. Und deswegen habe ich es eigentlich während der Zeit fast nicht geschafft, dass ich jetzt da größer in Startups investiere. Das haben wir schon, wurde schon immer wieder auch mal kontaktiert, aber es war einfach immer irgendwie die Liste an Dingen, die jeden Tag zu tun sind und es hat es einfach nie über diesen Strich oder fast nie über diesen Strich geschafft. Insofern jetzt, wo ich mehr Zeit habe, jetzt kann ich endlich mal da einsteigen und auf die andere Seite wechseln und mal mir wirklich Zeit nehmen, Firmen anzuschauen. Also das war schon länger ein Wunsch. Und ich glaube, der andere Teil der Frage ist, warum jetzt 11 Jahre bootstrappen und dann doch ein Investment nehmen?
Genau, das ist eigentlich schon eine sehr besondere Geschichte. Jahrelang gar nichts aufnehmen und dann gleich 100 Millionen. Außergewöhnlich auf jeden Fall.
Genau, also da muss man auch sagen, ich war lange Zeit ein sehr großer Fan von Bootstrappen und jetzt sitze ich hier da und bewerbe quasi Founders of Europe für Pre-Seed und Seed Investments. Der Markt hat sich aber auch geändert. Ja. Vor 10, 15 Jahren hat man wirklich mit einem relativ primitiven Produkt mal launchen können und hat Aufmerksamkeit gekriegt. Wenn man das heute macht, dann geht man einfach in der Masse unter. Also dieses Base-Level an, was ist jetzt mein Lean Product, was ist meine Version 1 und wie gut muss die sein, hat sich einfach wirklich ordentlich nach oben geschoben in den letzten Jahren. Der Markt ist wesentlich more crowded. Wenn man da einsteigen bringt, dann braucht man mehr Ressourcen, mehr Zeit, mehr Leute. Das macht Bootstrappen wesentlich more challenging, ja, weil wenn du bootstrappst, dann fangst du wahrscheinlich erstmal als Einzelperson an und der Tag hat nur 24 Stunden und zumindest 6 Stunden sollte man dann doch schlafen. eher mehr, wenn man das lange Zeit durchhalten möchte. Bei uns war es wirklich auch so, dass wo ich das Ganze gestartet habe, war der Competitor-Markt sehr überschaubar und dann as the years went by, haben wir dann andere Competitor an dieses Investment-Game gespielt. Und wenn dann plötzlich irgendwo 100 Millionen reinfließen, dann kann ein Competitor halt wesentlich mehr machen, um einem zu schaden oder um einen einfach out-to-executen mit fünfmal so vielen Personen, weil sie jetzt einfach auf riesiges Hiring-Speed gehen. Das ändert halt the game und dann muss man da reevaluieren, ob man jetzt vielleicht auch das Ganze überdenkt und wenn man dann mitspielen will, dann braucht man halt Geld.
Ja. Also Cash is King, diesen Spruch hört man ja immer und man hat ja auch 2020 und vor allem 2021 gesehen, dass derzeit ja enorme Summen in Startups und Scale-Ups fließen. Ich glaube, in Europa alleine waren es mehr als 100 Milliarden Euro, also eine Verdreifachung gegenüber den Vorjahren. Und jetzt habt ihr die Challenge, in diesem Markt ja auch mitzuhalten. Also es gibt viele, viele auch große US-Investoren, ausländische Business Angels und so weiter, die ja auch in Startups investieren wollen. Wie denkt ihr, könnt ihr euch da am Ende dann durchsetzen oder geht ihr dann quasi so den Weg der Kooperation und sagt, wir sind jetzt nicht die alleinigen Investoren, sondern wir machen Partner-Deals und so weiter. Was ist da so eure Strategie?
Also wir sind definitiv aufgeschlossen gegenüber Partner-Deals. Vor allem, wenn es dann auch um sehr, sehr große Deals, sehr, sehr große Tickets geht. Ich glaube, das ist heutzutage in der VC-Industrie keine Überraschung mehr. Also wenn man sich auch relativ frühe Runden von größeren Startups ansieht, da hat man oft schon mehrere VCs. Also diese Konkurrenzsituation, ich glaube, der Markt ist auch wirklich so crowded geworden, dass man da als VCs kooperieren muss, gerade bei den interessanten Deals. Und je größer die Tickets werden, desto mehr VCs finden sich da zusammen. Also ich glaube, das, wo wir uns auch wirklich, wirklich absetzen wollen, ist, dass es gewisse Bereiche gibt. Und wenn man sich die Zahlen dazu ansieht, bei uns in Europa gibt es sie noch nicht so sehr, aber in den USA gibt es gute Zahlen oder in England gibt es gute Zahlen dafür. Startups von zum Beispiel von Frauen, von anderen Minderheitsgruppen werden sehr, sehr oft übersehen. Also da gibt es alle möglichen Studien dazu und da sagen wir, es ist auch unserem Logo, da erkennt man das ein bisschen. Ja.
Wie schaut das Logo aus? Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, kannst du es kurz beschreiben?
Also es ist ein Regenbogen-Einhorn. Auf unserem Pressefoto, auf den T-Shirts, da ist es drauf, da siehst du es. Also ja, ein Regenbogen-Hintergrund und ein Einhorn, weil wir suchen natürlich Unicorn-Deals, das ist ganz klar. Mhm. Und das ist uns wichtig, dass auf uns Menschen zukommen können, die auf keinen anderen VC zugehen würden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Offenheit, weil es da einfach um Startup-Themen geht, die normale VCs vielleicht gar nicht als solche erkennen. Und das hat es in der Vergangenheit immer gegeben. Und ich weiß allein in meinem Umfeld, was für tolle Unternehmer, Unternehmerinnen es gibt, die aber vielleicht nicht die Connections haben in der Startup-Welt. Einfach weil das nicht so ihre Community ist. Und auf die Menschen wollen wir vor allem zugehen.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, habt ihr jetzt keinen Industriefokus, aber sehr wohl einen Fokus auf Diversity im weitesten Sinne. Okay, passt. Ihr nickt beide. die Leute können euch
nicht sehen. Ich kann nur kommentieren, dass das Queer Unicorn hat in meinem Kreis auch sehr viel Zuspruch erhalten. Ich glaube, das ist ein kleiner Hint, dass wir da ein bisschen offener sind wie andere Firmen.
Alles klar, ja. Ja, das ist auf jeden Fall lobenswert und da bin ich schon gespannt, wo ihr dann am Ende investieren werdet. Die Gründerinnen da draußen, die jetzt zuhören, was ist denn so eine Finanzierungsrunde, die ihr stemmen könnt? Kann man da so die Ticketgrößen verraten, die möglich sind?
Ich glaube, wir haben sechsstellige Ticketgrößen kommuniziert. Die Struktur, die wir bei Funders of Europe haben, ist aber so, dass jeder von uns verschieden hohe Tickets verwenden kann. Das heißt, wenn ich jetzt besonders begeistert bin, dann kann ich ja sagen, okay, ich mache jetzt das dreifache Ticket von der normalen Größe. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass externe Leute über uns relativ einfach da mit einsteigen können. Das heißt, wir sind eigentlich sehr, sehr flexibel, was die Ticketsize angeht. Also, und wie Larissa auch gesagt hat, wir sehen sich jetzt nicht als alleinige Investoren für die Firmen, sondern wir sind an Kooperationen interessiert. Ja, also ich glaube, da ist für jeden Fall was dabei.
Das heißt, es seid nicht nur ihr sieben, sondern durchaus flexibel, wo andere Business Angel zum Beispiel aus Österreich, Deutschland und so weiter dazukommen können und sich dann euren Deals anschließen können.
Ja, wenn ich dazu noch kurz was sagen darf, ich glaube, das unterscheidet uns auch sehr stark von anderen VCs. Bei einem anderen VC, sagen wir mal, man ist dort Investor oder Investorin, dann gibt man denen Geld, eigentlich relativ viel, um die großen VCs einzusteigen. Und dann wird das vom VC gemanagt in Startups investiert. Bei uns haben auch jetzt aus unserem Netzwerk andere Menschen die Opportunity, auf Deal-Basis mitzugehen mit uns. Das heißt, wenn wir ein Startup-Investment machen und jemand aus unserem Netzwerk hat daran auch viel Interesse und wir haben halt eben ein sehr, sehr großes Netzwerk, dann können die bei einem spezifischen Deal dabei sein, ohne das jetzt aktiv zu managen zu müssen, weil wir quasi übernehmen diesen Investmentprozess. Das ist natürlich auch sehr attraktiv für Leute, die sagen, ich möchte nicht mein Geld einem großen VC geben und dann 10, 15 Jahre warten oder mindestens 5 Jahre und schauen, worin die investiert haben, was daraus geworden ist, sondern es gibt eben diese Opportunity für unser Netzwerk auch auf einer Deal-Basis zu investieren. Und ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied zu anderen VCs.
Okay. 2021 ist das ja ein geflügeltes Wort geworden. Es gab nie eine bessere Zeit, um Gründer, Gründerin zu sein. Gilt das 2022 auch noch?
Gute Frage. Der Markt hat immer Potenzial. Also wenn wir uns die letzten beiden Jahre anschauen, das hat so viel in Richtung Digitalisierung verursacht. Ich habe das bei meinem Business gesehen, dass es, man darf es ja fast nicht dort sagen, durch Covid eigentlich noch besser gelaufen ist wie davor, weil halt ganz viel Work from Home, ganz viele Prozesse müssen plötzlich umgestellt werden. Das hat sehr viel neue Möglichkeiten oder im Markt erschaffen oder halt einfach Dinge accelerated. Also selbst wenn man jetzt glaubt, oh nein, es gibt schon so viele Startups und der Markt ist so crowded, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten und neue Opportunities, wo es jetzt viel mehr Wachstum gibt, wie man am Anfang geglaubt hätte. Also ja, eben sagen, 2022 ist ein super spannendes Jahr, wo es in diversen Bereichen super viele Opportunities gibt.
Mhm, ja. Ich frage nämlich deswegen, und Larissa, du beschäftigst dich da wahrscheinlich auch damit, was man in den letzten Wochen gesehen hat, ist, dass das Investmentklima ja ein wenig getrübt ist oder eigentlich sehr stark getrübt wurde. Zinswende in den USA, Kryptoassets, Tech-Aktien sind alle ziemlich runtergegangen und große Investoren, zum Beispiel von Softbank, die haben gesagt, 2021, da mussten wir bei den Gründern pitchen, aber 2022, da sollen die wieder zu uns kommen und uns pitchen. Ist da eine Kehrtwende zu sehen oder ist das ein wenig übertrieben?
Also das Erste, was ich dazu sagen würde, ist, it's in times of crisis that fortunes are made. Immer. Und ich glaube, dass ein bisschen ein härteres wirtschaftliches Environment für Startups sogar gut ist. Warum? Weil es erhöht die Ernsthaftigkeit von Gründern und Gründerinnen. In Zeiten, also ich habe das schon so 2 Wellen miterlebt, wo man viele Leute gesehen hat, die gesagt haben, okay, gründen wir mal ein Startup, das Geld kommt eh gratis zu uns, machen wir mal was und schauen wir, was passiert. Und oft hat man dann auch bei Founder-Teams gesehen, dass da nicht so ein Commitment dahinter war. Das ist natürlich fürchterlich. Und ich denke mir, gerade in den Zeiten wie jetzt, es tun sich enorm viele neue Märkte auf. Allein was das ganze Feld Ökologisierung, CO2, Energiewende betrifft, also was es da schon an Startups gibt. Das nächste ist, wir haben jetzt wieder so ein bisschen ein Inflationsenvironment. Die Dinge werden teurer. Das heißt, alle Startups, gerade auf der technologischen Seite, die jetzt Prozesse effizienter machen und Kosten senken können, haben jetzt ein riesiges Spielfeld, weil jetzt gehen viel mehr Unternehmen her und sagen, unsere Rohstoffe sind teurer geworden, wir müssen irgendwie effizienter werden. Vorher, wie alles noch relativ billig war, haben die Unternehmen gesagt, ja, dieser Painpoint ist jetzt da, aber nicht unbedingt so groß. Das kommt alles dazu. Und ich glaube dennoch, dass das relativ viel Geld im Markt ist, investorenseitig, vor allem in Europa, weil jetzt kommt die Zinswende der Fed in den USA. Aber es scheint doch so, als würde die EZB noch relativ lange auf sich warten lassen. Was sollen europäische Investoren und Investorinnen machen? Die Zinsen werden wohl brauchen, bis sie raufgehen. Das heißt, dieses Geld ist immer noch im Markt. Natürlich fließt es auch in Krypto, es fließt in Aktien, Immobilien, andere Assets. Aber ich denke mir, die Liquidität ist da noch vorhanden, gerade im europäischen Markt.
Okay, also weiterhin gute Zeiten, um Gründer zu sein. Noch eine abschließende Frage. Ihr seid ja jetzt ganz am Anfang. In einem Jahr, was wollt ihr bis dahin erreicht haben mit Founders of Europe? Was sind da so die Ziele oder Vorstellungen?
Also eine der Ziele ist natürlich, dass viele, viele Founder und Founderinnen uns approachen. Hoffentlich als eine der ersten. Also jetzt durch den Launch sind wir eigentlich fast erschlagen worden mit Decks und sind jetzt am Durcharbeiten. Also wenn jemand auf eine Antwort wartet, we're working on it.
Dauert noch, okay.
Und natürlich hoffen wir dann, würde man sagen, zumindest 5 Deals gemacht zu haben. Ja, natürlich, sie mit einer Zahl rauszulehnen, ist immer schwierig, aber ich glaube, das ist eine konservative Zahl. Dann würde ich sagen, weil das ein Erfolg.
Okay. Larissa, für dich?
Ja, ich stelle mir vor, in einem Jahr wird es auf unserer Website schon nicht nur ein buntes Regenbogen-Logo geben, sondern sehr viele andere Logos weiter drunter unter dem Reiter oder unter der Überschrift Investments oder Current Deals. Das ist natürlich das Ziel. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass wir viele Startups entdecken, die bis jetzt unentdeckt geblieben sind, die aber wirklich Founder, Founderinnen haben, die super committed sind und dieses richtige Startup- und Unternehmerherz und wirklich was schaffen und dass die als erstes zu uns kommen. Also das wäre wirklich mein Ziel für Founders of Europe.
Alles klar, super. Dann vielen Dank fürs Interview, Larissa und Peter.
Danke.
Danke sehr.
Ja, das waren Larissa Krawitz und Peter Steinberger, zwei der insgesamt 7 Mitgründerinnen von Founders of Europe, einem neuen Investors-Konsortium aus Österreich, die in sehr frühphasige Startups investieren wollen. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit spannenden Gästen im Podcast von Trending Topics melden. Bis dann und ciao.